Im Januar meines letzten Studienjahres hatte mich eine gewisse Beklommenheit befallen. Das Gefühl war mir nicht vertraut und auch nicht willkommen. Ich hatte nicht die Absicht, mit Patienten zu arbeiten. Und während meine Kommilitonen für Praktika vorsprachen, saß ich daher wie ein Holzklotz in meinem Zimmer und wartete darauf, dass sich meine Zukunft von selbst ergab. Heute ist es mir peinlich, dass ich so untätig war, dass ich mir von Ignoranz und Naivität den Wind aus den Segeln nehmen ließ. Aber damals erschien mir diese Art und Weise, einer Zukunft zu begegnen, welche ich mir für mich selbst nicht einmal im Ansatz vorstellen konnte, auch nicht besser oder schlechter geeignet als andere. Nachdem diese Lähmung einige Monate lang angedauert hatte, wahrscheinlich irgendwann im März, und damit ziemlich genau ein Jahr nach meinem katastrophalen Abendessen mit Smythe, bat mich eines Tages einer meiner Dozenten, ein Mann namens Adolphus Sereny, bei dem ich meinen chirurgischen Teil abschloss, in sein Büro in der Klinik.
Fußnote: Adolphus Gustav Sereny, 1896 bis 1974, einer der großen Chirurgen und Biologen seiner Zeit, gehörte während Perinas Studium zu den bekannteren Wissenschaftlern an der Medizinischen Fakultät von Harvard. Perina und ihn verband eine fruchtbare, aber zuletzt von Streit geprägte Beziehung, die in dieser Erzählung noch eine Rolle spielen wird.
»Also, Perina«, sagte Sereny, »was haben Sie nach dem Abschluss vor?« »Ich weiß es nicht, Sir«, sagte ich ihm. Sereny betrachtete mich lange und seufzte dann. Er war ein großer, voluminöser Mann mit einem hellen, kieselfarbenen Haarkranz rund um den Hinterkopf. Wir hatten außerhalb der Visite nie miteinander gesprochen und auch währenddessen kaum. »Es hat sich eine Stelle aufgetan«, sagte er. »Und Sie wurden dafür vorgeschlagen.« »Worum geht es?«, fragte ich. Er seufzte wieder, nicht aus Verdruss, wie ich heute glaube, sondern weil er dick und aufgedunsen war und das Seufzen in seiner Natur lag. Wenn er sich in seinem Sessel bewegte, erzeugte er einen Luftzug. »Also, es ist so«, begann er. »Es gibt da einen Mann namens Paul Tallant, ein Anthropologe aus Stanford, jung, hoch angesehen. Er behauptet, Hinweise auf einen Stamm gefunden zu haben, der ohne Kontakt zur Außenwelt auf einer Insel namens Uivo lebt. Kennen Sie die?« »Tat ich nicht. Wie dem auch sei, sie liegt offenbar irgendwo in Mikronesien. Aber Sie sollten wohl noch einmal einen Blick in einen Atlas werfen, um den genauen Ort ausfindig zu machen. Es ist ein kleiner Flecken. In jedem Fall hat Tallant offenbar irgendein privates Stipendium in nicht unbeträchtlicher Höhe erhalten, um dorthin zu gehen und die Mitglieder des Stammes zu studieren. Das heißt, wenn er sie finden kann.« Ein weiterer, diesmal aber vermutlich absichtlicher Seufzer. Die damaligen Ärzte hielten nicht viel von Anthropologen, die oft zu Recht nicht als echte Wissenschaftler galten. Sein Team besteht aus natürlich ihm selbst, seinem Assistenten, einem Arzt, der Blutproben nehmen und Aufzeichnungen machen wird und, er wedelte mit einer feisten Hand, so weiter. Er hat Verbindungen zu Harvard und wollte wissen, ob sich ein junger Arzt überzeugen ließe, ihn zu begleiten. Sie wurden empfohlen. Hätten Sie Interesse? Es könnte das erste Mal in meinem Leben gewesen sein, dass ich so etwas wie Euphorie empfand. Ja, das hätte ich, Sir. »Ihnen ist klar, Perina«, sagte Sereny mit einem Ernst, den ich dramatisch und dadurch aufregend fand, »dass es hier um ein mindestens viermonatiges Engagement geht und das Budget es wahrscheinlich nicht zulässt, dass Sie zwischendurch nach Hause kommen und dass diese Expedition vielleicht zu nichts führen wird, dass sie Monate ihres Lebens damit verbringen werden, der Einbildung eines anderen nachzujagen, dass diese Insel, auf der sie leben werden, im Grunde terra incognita ist, dass es mit ziemlicher Sicherheit ungemütlich wird, wahrscheinlich sogar sehr. Ist Ihnen das bewusst?« »Ja, das ist es«, erwiderte ich.